Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Ich bin die Christelle und wie ihr mir anhört, geht's mir total gut. Wir haben lange überlegt letzte Woche, ob wir die turbulenteste Woche des FCA mit einer Zirbelnuss oder mit einer Brennpunkt-Zirbelnuss ehren müssen. Haben uns dann dagegen entschieden, weil wir uns gedacht haben, nee, bevor das Transferfenster zu ist und dann ist ja auch noch das Spiel, lasst uns hinterher jammern, es gibt immer genug zu jammern. Und jetzt jammern wir heute irgendwie gar nicht so viel. Tja, schauen wir mal, wie meine Gäste das sehen. Vielleicht jammern die trotzdem gern, mal gucken. An meiner Seite ist wie immer der Stefan. Hallo Stefan.
Grüß euch.
Ja, und auch endlich mal wieder dabei der Tom. Hallo Tom.
Ja, hallo an alle.
Ja, wir sprechen heute, das ist wenig überraschend, über das letzte Spiel des FCA, das, man hört und staunt, 3:0 für den FCA ausgegangen ist. Ein Ergebnis, das wir nicht mehr für möglich gehalten haben. In Augsburg sogar. Ein Heimspiel. Ein Heimsieg. Man kann es gar nicht genug unterstreichen, wie außergewöhnlich das ist. Und das nach so einer Woche. Ja, da ist nämlich viel passiert auf der Trainerbank, abseits der Trainerbank, im Kader. Es war wirklich, wirklich viel los und davor gab es dann auch noch dieses Spiel in Gladbach, das ich eigentlich schon wieder komplett verdrängt hatte, weil schön war es auch nicht. Aber wir werden jetzt alles nochmal aufrollen und wir werden versuchen, alle Emotionen, die uns seit der letzten Zirbelnuss geplagt und erfreut haben, nochmal für euch durchleben, in der Hoffnung, dass ihr dann ein bisschen mehr versteht, wie es momentan ist, FCA-Fan zu sein und bei der nächsten Raucherpause oder beim nächsten Bierchen mit euren Kumpels und Kumpelinen ausführlich glänzen zu können mit eurem Fachwissen über den FC Augsburg. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran und wenn nicht, solltet ihr trotzdem dranbleiben, denn so viel Drama gab es schon lange nicht mehr beim FCA. Bis gleich.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Hier ist Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Und wir sprechen, wie angekündigt, zuerst mal über die schönen Dinge. Das 3:0 gegen Mainz. Am letzten Sonntag zu Hause in der WWK-Arena. Es war recht kalt und meine beiden Gäste haben sich trotzdem den Weg ins Stadion gefunden. Und Gerüchten zufolge war das gar nicht so einfach. War denn einer von euch gezwungen, zu Fuß zum Stadion zu laufen?
Also ich war ja eh aus Pörse immer mit der Dreier. Deswegen laufe ich eh immer nach ab. Umweltinstitut laufe ich eigentlich immer und als ich da ausgestiegen bin, war dann eine ganze Kolonne an Leuten vor mir, was normalerweise nicht der Fall ist, weil glaube ich immer bloß so ein Dutzend Leute aussteigen. Und man hat es dann schon gesehen, eine Stadionlinie davor ist dann irgendwie schon hängen geblieben und es stauten sich so nach und nach dann die anderen Strapazenbahnen noch.
Und was ist denn überhaupt passiert?
Ich glaube, wegen den also da man jetzt, muss man jetzt nochmal groß weit ausholen, der
stimmt,
letzte Heimsieg, also das ist sowieso schon mal ein gutes Omen, weil beim letzten Heimsieg des FC Augsburg haben wir auch gegen Mainz gespielt und es sind auch die Straßenbahnen hängen geblieben.
Stimmt.
Und
aus anderen Gründen.
Hab ich dann am Sonntag auch mit der Anke Gröner schon auf Twitter geflaxt, dass es eigentlich ein super Omen ist und es muss alles klappen. Und damals war es aber FCA-Fans, die anscheinend Rauchbomben reingeschmissen haben. Und diesmal, da man jetzt nichts gehört hat und heute am Montag auch nichts in der Zeitung stand, nehme ich eher an, dass es die Witterung war, weil es halt sehr viel geschneit hat an dem Tag. Und deswegen ist es einfach wahrscheinlich bis.
Genau, also da muss irgendwie eine Straßenbahn einfach witterungsbedingt nicht mehr weitergefahren sein. Und das ist halt echt blöd, weil für alle, die jetzt noch nie in Augsburg waren oder nicht wissen, wie das mit den Straßenbahnen dort funktioniert, die fahren eben zum Stadionlinie, fährt zur Arena hin und fährt dann eine Schleife und fährt wieder zurück. Das heißt, wenn da kurz vom Stadion eine stehen bleibt, dann geht halt nichts mehr. Ja. Und das ist wohl passiert. Tom nennen wir dich, gell? Tom, wie bist denn du hingekommen? Du bist nicht mit der Straßenbahn gefahren.
Nein, ich habe ja den Luxus, einen Parkplatz am Stadion zu haben.
Ah, du Krösus!
Und es war okay, also sag mal so, es war der Witterung angepasst. Die Flucht- und Rettungswege waren zwar nicht geräumt vom FCA, aber dafür war ja der Rasen sauber. Das passt also.
Sehr gut. Na gut, aber trotzdem war es ja wirklich nicht besonders voll. Denkt ihr, das war witterungsbedingt oder auch stimmungsbedingt?
Ich würde mal sagen, es war teils von beiden. Sonntag ist natürlich auch eine schlechte Zeit. Ich denke, dass es immer so ein bisschen auch der Familientag ist und da trennt man sich halt dann auch nicht so ganz von so einer Familie ganz gern. Und dann war es natürlich so, dass viele natürlich auch vom Süden von Bayern hier zu uns kommen und die haben es natürlich extrem schwierig gehabt mit den Witterungsverhältnissen und die haben sich dann bestimmt gedacht, nee, da kriegt mich keiner vor die Tür, ich bleib zu Hause und schaue es vom Fernsehen an oder auf Bayern 1 oder sonst irgendwo. Und ich kam am Spieltag vom Dillingen und da war alles grün. Also ich bin losgefahren, habe mir gedacht, ach, das wird ja heute ein nettes Spiel und kaum war ich in Augsburg, da ging das Verkehrschaos los, weil ab da war es nämlich weiß und man mag es kaum glauben, aber die 50 Kilometer Richtung Norden raus, die bringen doch ziemlich viel, anderes Wetter, anderes Klima mit.
Ja. Na gut, warum frage ich eigentlich so doof? Ich kam nämlich aus dem fränkischen Hinterland mit der Bahn Richtung Augsburg und es war schon klar, dass ich es nicht ins Stadion geschaffen würde. Ich habe versucht, das Spiel am Handy zu verfolgen, was ein abenteuerliches Unterfangen ist. Herzlichen Gruß an die Bundesregierung, die immer noch nicht kapiert hat, dass das in Deutschland mit dem Netzausbau und mit der ganzen, mit diesem ganzen Internet, also Es ist nicht da, es geht zwar jetzt auch nicht mehr weg, aber richtig gut ist es auch nicht, sag ich mal. Waren doch das ein oder andere Funkloch, deswegen habe ich es jetzt nicht ausführlich verfolgen können. Und eins kann ich auch sagen, mit Sky Go durch Funklöcher mit dem Zug zu fahren, macht nur bedingt Spaß. Erstens siehst du die Hälfte nicht, ist eh klar. Und jedes Mal, wenn der Stream abbricht, musst du dir nochmal 3 Werbeblöcke angucken. Das ist nicht schön. Aber gut.
Trotzdem. Zumindest der Schiri hat kein Funkloch gehabt.
Ja,
das war das Wichtigste.
Das war, ja, der war ja zum Glück auch ständig anwesend und hat nicht versucht, von der fränkischen Pampa nach Augsburg zu kommen. Nee, also deswegen frage ich auch so blöd. Ich habe ja eben nur gesehen, dass viele, viele Sitze frei waren. Und zum Glück blieb mein Zug nirgends hängen. Also hat es nicht gemacht wie die Straßenbahn. Ich bin gut durchgekommen. Aber da war es eben auch so, als wir losgefahren sind, war jetzt zwar spürbar Winter, aber keine Schneeflocke weit und breit. Und ja, wie du richtig sagst, ich kam auch so aus der Donauwörther Richtung dann irgendwann angefahren und plötzlich war es Winter, aber echt kurz vor Augsburg erst, dass man wirklich krass Schneefall gemerkt hat. Also
ja. Ich glaube, das Stadion war zu 80% ausgelastet, also was die Kartenanzahl betrifft. Ich glaube, es waren aber deutlich weniger drin. Ja. Also die Dauerkarteninhaber, die ja die Karte haben, aber nicht gehen, werden damit dazugezählt. Genauso auch die ganzen Business Seats, die roten auf der Haupttribüne. Aber das war so leer. Also ich gefühlt waren es für mich 22.000, 23.000, die im Stadion drin war und nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie die auf die 26.000 oder so irgendwie kamen.
Ja. Also bei mir im Block war bis kurz vor Anpfiff in der Ecke, wo wir stehen, stand ich komplett alleine. So. Wir haben halt so ein schönes Eck uns rausgeholt, wo man auch wirklich immer Platz hat. Also, wo die Leute wissen, dass wir das sind. Und deswegen.
Und ihr sorgt dann auch für Platz. Pöbelt alle genau. weg.
Da war dann auch keiner. Und irgendwie kurz vor Anpfiff, Viertelstunde vor, nee, genau bevor die Vereinshymne gespielt worden ist, kamen dann die ersten Leute noch. Aber es von denen, die sonst bei mir im Block sind, haben schon einige gefehlt. Einige, glaube ich, schon wegen der Stimmung oder so, weil sie keine Zeit haben. Und andere, weiß ich halt, das sagt die Frau ja, wenn es zu kalt ist, geht sie dann ins Stadion. Und wenn sie nicht geht, dann geht er wahrscheinlich auch nicht. Und,
aha. Naja, ja, ich denke, dass es schon ein Familiending ist, ja. Und aber Stimmung, also ich bin eigentlich auch deshalb reingegangen, weil mich speziell die Stimmung interessiert hat. Also ich war eigentlich voller Erwartung, wie der M-Block reagiert auf zum Beispiel Hinterecker. War dann irgendwie doch ein bisschen enttäuscht, dass, oder ich habe es nicht mitbekommen, kein einziges Spruchband, Kommentar, wie auch immer, dann seitens vom M-Block gegen oder für Hinterecker kam, weil mich eigentlich schon auch interessiert hat, speziell was der M-Block dann zu der ganzen Sache sagt.
Ja, dann erzählt mal, gab es denn irgendwas?
Ich habe es jetzt extra nochmal, damit ich es nachlesen kann. Ich hatte meine Brille nicht auf, aber zum Glück mein Handy, das offensichtlich mich sogar unterstützt hat in dem Fall. Die hatten nämlich so zum Stehblock hin, also nicht zum Feld, ein Transparent vorm Spiel mit der Aufschrift: Bei all dem Chaos sind wir die Konstante. Bitte gebt heute alles.
Aha.
Und das hat der Kapo hat dann auch nochmal alle eingeschworen vor dem Spiel, dass wir da nochmal Unterstützung geben sollen, und so war es dann auch. Und man hat dann, gut, ist glaube ich dann auch schwierig, so Spruchbänder gegen Hinterecker wäre vielleicht noch denkbar, aber ansonsten wird es vielleicht erst kommen, wenn wir gegen Frankfurt spielen, dass da wirklich Reaktion kommt.
Ja.
Das ergeht, also ich glaube, der Dicke wird. Markus Krapf hat da, glaube ich, dann die Sache am besten auch gekittet. Ich glaube, wenn der das nicht auf Facebook gepostet hätte, dass der Hinteregger, also da kommen wir später noch.
Ja, wir werden später nochmal vielleicht ausführlicher. Genau.
Wenn er das nicht gepostet hätte, kommen wir später noch drauf, wäre die Stimmung, glaube ich, deutlich anders gewesen. Und natürlich, es war, glaube ich, auch nicht schlecht, dass wir gewonnen haben. Sag ich mal so.
Das hat man jetzt vorher vielleicht nicht ahnen können, also hat wahrscheinlich keiner gedacht. Zumindest, dass wir so gewinnen. Aber ja, durchaus. Es dürfte der ganzen Angelegenheit ein wenig das Feuer genommen haben.
Ich hab vorm Spiel nämlich schon gemeint, also gut, bevor das eben klar war, woran das bei Hinteregger dann war, habe ich schon gemeint, ja, also wenn sie das Spiel jetzt verlieren, dann kippt die Stimmung.
Ja, klar. Aber dann lass uns doch mal auf unser Gefühl gehen. Mit welcher Erwartung seid ihr denn ins Stadion gefahren? Habt ihr ernsthaft mit einem Sieg gerechnet? Ich muss ja nicht mal lügen, das kann ja jeder überall nachlesen. also ich habe nicht ansatzweise an einen Punkt geglaubt.
Also ich schon. Ich habe auch auf den Sieg getippt gehabt. Nicht auf ein 3-0, ich auf ein knappes 2-1. Aber ich glaube, ich nehme es jetzt auch mal vorweg, ich glaube, da war so ein klein bisschen dieser Lehmann-Effekt schon da.
In deiner Hoffnung.
Ja, und aber wenn man das Spiel gesehen hat, und wir haben es ja auch live gesehen, und du von hinter der Tor, ich von der Seite, ich glaube, dass der FCA den Kampf angenommen hat, bei diesen Umständen auch zu spielen, und war ja dann aufgrund vielleicht auch noch des neuen Co-Trainers und der ganzen Situation, wie die ganze Woche lief, bis unter den Haarspitzen motiviert. Und meiner Meinung nach hat Mainz nie auch nur wirklich den Kampf angenommen, auf diesem Boden zu spielen. Das war wie ein Trainingsspiel teilweise auch. Und wenn das eine Mannschaft gewesen wäre, die unbedingt auch punkten wollte, also ich sag mal, so ein Spiel wie gegen Düsseldorf oder so, dann hätten wir uns, glaube ich, viel schwerer getan. Aber Mainz war ein ganz toller Gegner, weil die uns haben einfach spielen lassen.
Also wenn wir jetzt schon so ein bisschen Meta über das Spiel sprechen, also ich sehe es komplett anders als du. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel sicherlich auch durch die Witterung, also die hat uns sicher in die Karten gespielt. Ich glaube aber, dass Mainz und die Einstellung, mit der sie vielleicht auch reingegangen sind, nicht nur an der Witterung lag, sondern die haben sehr, sehr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Mainz mit der, mit den Leistungen, die zuletzt hatten, auf diese Erfolgswelle, wie die nach Augsburg geschwommen sind, haben die nicht erwartet, dass der FCA sich in irgendeiner Weise viel wehren wird. Und waren dann erstens wahrscheinlich vom Platz angenervt und ein bisschen pissig. Und dann war es der Spielverlauf, sorry. Also wenn du diesen ersten Elfmeter in der 8. Spielminute nicht bekommst, dann gewinnt der FCA das Spiel nicht zwangsweise. Aber das war einfach meines Erachtens der Fußballgott, der sich gedacht hat, huch, die Augsburger gibt's auch noch, gut, dass heute kein anderes Spiel ist, dann gucke ich da mal hin. Wann haben eigentlich die den letzten Elfmeter bekommen? Herkulent, das ist zu lang her, da muss ich jetzt mal was machen. Und dann hat er eine große, große, große Schippe Glück über uns ausgeschüttet. Also das ist meine Meinung und ich glaube, dass dann, und das habe ich, glaube ich, immer wieder gesagt in letzter Zeit, dass es beim FCA dermaßen bergab ging, war erst Pech, dann
Unvermögen.
Mehr und mehr Unvermögen. Also die letzten drei Spiele war für mich Unvermögen. Das kam dann schon ganz eindeutig dazu. Aber das Unvermögen wurde zumindest 90% durch Psychologie nach vorne getrieben. Also das war nicht, dass der FCA nicht Fußball spielen kann. Das war einfach nur riesengroße Blockaden im Kopf. Und dann so ein Spielverlauf. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das schon mal gesagt habe. Ich denke, dass genau das war, was wir gebraucht haben. Nur so konnten wir ansatzweise wieder irgendwas holen. Und dann ist es halt einfach Glück. Also ich glaube nicht an einen Lehmann-Effekt. Ja, Stefan, was meinst du?
Stefan sagt.
Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt mit Gladbach noch nicht angefangen haben. Weil für mich, ich bin ja, glaube ich, der Einzige, der das Spiel in Gladbach gut fand. Und für mich war das, du hast gegen Düsseldorf gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Haben wir auch gesagt, das muss sich was ändern. Und gegen Gladbach hat Manuel Baum das, was wir angesprochen haben, in großen Teilen geändert. Und einige Sachen eben gemacht, zum Beispiel Gregoritsch draußen gelassen, mit Staffelidis angefangen als Linksverteidiger. Und es war halt, da war eben dann das Spiel Pech, dass eben da der Fußballgott
gegeben, Elfmeter, ja.
Das gegebene Tor eben spielentscheidend war. Wenn das nicht reingeht, kommst du da vielleicht mit einem 0-0 über die Runden. Und für mich war das Spiel eigentlich der Neustartknopf am Computer. Mhm. Du hast da wieder das, was nämlich das große Problem beim FCA unter Baum diese Saison ist, dass du viel zu offensiv spielst, viel zu sehr in die Konter gelaufen bist. Da hast du jetzt vielleicht ein bisschen zu defensiv gespielt, aber das brauchst du meiner Meinung nach, um dann wieder in die Balance zu kommen, die du jetzt dann gegen Mainz hattest, dass du nicht Hurra-Fußball spielst, aber mit Geduld das Spiel aufbaust und dann einfach, das hast du jetzt auch gebraucht, dass du jetzt einfach drei Tore schießt, dass du mit Selbstvertrauen weißt, wenn wir koordiniert nach vorne spielen und aber nicht alles nach vorne schmeißen, dann treffen wir irgendwann unser Tor und ansonsten passen wir auf, dass wir keins fangen. Und das war halt jetzt in den vorherigen Spielen immer so, aber wenn wir keins fangen, dann geht immer einer mehr nach vorne, immer einer mehr, bis du dann bloß noch mit zwei Verteidigern hinten gestanden bist und dann immer in die Konter gelaufen bist und das dann mit, was wir jetzt auch noch besprechen müssen, mit einem langsamen Hinteregger natürlich und mit einem sehr offensiven Max, dass sehr, sehr immer in die Bredouille gekommen bist, was du jetzt mit vor allem Staffelidis und mal schauen, mit Oxford vielleicht dann abstellen kannst.
Ja, aber wenn das Tor nicht gegeben worden wäre, und dann hast du ja gemeint, könnte es ja mit 0-0 ausgehen. Aber auch davor hatte doch Gladbach schon mehrere hundertprozentige Chancen, die nur im Unvermögen nicht reingegangen sind.
Gladbach ist bis zum 16er gekommen und du hattest so viele Leute bei uns im 16er stehen. Ja, das die dann eben mehr Leute im 16er waren als sonst und den Ball dann eben daran gehindert haben, dass er ins Tor geht.
Also wisst ihr was?
Und da komme ich jetzt nämlich zu dem, das was mich beim Fußball mittlerweile nervt, dass es ein schönes Spiel ist immer Offensive und ein hässliches Spiel ist immer Defensive. Und wie man beim Super Bowl sieht, manchmal ist gute Defensive halt auch ein Titel wert.
Eieiei.
Das sagt man sogar, da heißt sogar, Offense wins the games and Defense wins the championships. Und das hat man gestern gesehen. Und ich sage nicht, dass wir so defensiv immer spielen sollen, aber kontrollierte Offensive ist, glaube ich, das, was sich Manuel Baum wirklich merken
muss. Hat nicht Baum Max auf die Kajubi-Position gestellt gegen Gladbach und ist völlig schief gegangen und hat ihn jetzt komplett draußen gelassen, weil er momentan überspielt ist oder keine Position für ihn hat?
Ja, aber er hat Staphylidis jetzt spielen lassen, das ist wichtig.
Ja.
Staphylidis ist ein Linksverteidiger und Max ist sehr offensiver Linksverteidiger und das tut uns, wenn wir nicht so treffen wie letzte Saison, richtig weh aktuell. Da, weil sich die Gegner darauf eingestellt haben und er, dadurch, dass wir nicht treffen, immer weiter nach vorne geht und du einfach immer in die Konter gerannt bist. Das sind so viele Gegentore über die Seite passiert in der Hinrunde, dass es einfach nicht mehr, du musstest jetzt nochmal was ändern. Natürlich stellen sich jetzt die Gegner auf das dann ein, was wir jetzt geändert haben. Dann musst du jetzt halt dann in 5, 6 Spielen wieder was ändern.
Okay. Aber statt wisst ihr was? Jetzt, Tom, lass uns mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurück machen. Und dann besprechen wir die Spiele dann einfach mal detaillierter. Weil ich glaube, wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin. Jetzt einigen wir uns mal drauf, mit welchem Spiel wir anfangen. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Weil ich glaube, wenn wir jetzt beide zusammenschmeißen, dann finden wir überhaupt keinen grünen Zweig mehr. Wir sind gleich wieder da und melden uns mit der Partie, in die wir dann ganz tief einsteigen. Bis gleich.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir doch chronologisch vorgehen wollen und jetzt erstmal uns nochmal genauer anschauen wollen, was wie das Drama seinen Lauf nahm, als der FCA nach Gladbach fuhr, um dort, wie der Stefan vor der kurzen Sammlung unsererseits schon angedeutet hat, um dort vor allem sehr defensiv zu spielen und letztendlich eine 2-0 Niederlage zu erleben, die die Gemüter noch einige Zeit begleiten sollte, denn ja, danach passierten Dinge. Schlimme Dinge, die jetzt nicht von diesem Spiel getrennt werden können. Ja, Stefan, du hast ja schon gesagt, es war sehr, sehr defensiv. Und ich erinnere mich noch, dass ich auch die Pressekonferenz davor intensiv verfolgt habe und da nicht viel anderes gehört habe, gefühlt, als das, was eigentlich schon die ganze Zeit immer gesagt wurde. Und gerade also ich erinnere mich an eine andere Pressekonferenz, die deutlich früher schon war, wo Baum schon gesagt hat, sie möchten unbedingt mehr auf die Defensive den Fokus legen und sich wieder mehr drauf konzentrieren, vor allem aus einer stabilen Verteidigung nach vorne zu gehen. Und ich habe aber davon wenig gesehen und dieses Mantra kam dann immer wieder. Deswegen ist es mir jetzt in der Pressekonferenz vor diesem Spiel nicht besonders mehr aufgefallen. Aber tatsächlich haben sie ja verteidigt wie bescheuert. Und ihr habt aber auch vollkommen richtig gesagt, das hat die Gladbacher nicht unbedingt davon abgehalten, schon in der ersten Halbzeit dermaßen viele sehr, sehr deutliche Chancen aufs Tor zu bringen, dass es eigentlich ein Wunder war, dass wir nicht schon mit 4-0 Rückstand in die Pause gegangen sind. Aber Stefan, erklär es doch nochmal, wie du es gesehen hast.
Ich fand, sie haben gut verteidigt und der Stürmer ist gut, wenn er trifft und schlecht, wenn er nicht trifft. Oder die Verteidigung ist gut, wenn der Stürmer nicht trifft. Und man hat halt, Rani Khedira hat wieder gespielt und man hat aber trotzdem Moravec drin gelassen, also zusätzlich mit Bayern mit drei defensiven Mittelfeldspielern vor der Viererkette gespielt. Und das hat die Gladbacher auf jeden Fall nicht aus dem Spiel komplett genommen, aber es ihnen so schwer gemacht, dass sie in der ersten Hälfte schon eben nicht den Ball reinbringen konnten. Und was man dann auch gemerkt hat im Stadion, das Publikum sehr nervös gemacht hat, weil, wenn man es im Fernsehen angeschaut hat, die dann schon bei der einen oder anderen Aktion von Gladbach dann gepfiffen haben, wenn der Ball versprungen ist. Und es hat mich so wieder so ein bisschen an den Weinzierl-Fußball auch erinnert, dass man auswärts gegen die starken Mannschaften sich ein bisschen mehr hinten reinstellt, mehr auf Konter geht. Man hat da in der Hälfte aber auch recht wenig Konter gespielt, obwohl man mit Max und Hane eigentlich zwei schnelle Konterspieler eigentlich hat. Und man hat da sich einfach versucht, in der ersten Hälfte einzuigeln. Und man hat es dann auch gelesen, oh, das ist auch von dir, Christel, und anderen auf Twitter, dass es die Leute sehr genervt hat, wie Augsburg spielt. Das, was mich eben auch wieder sehr stark an Weinzierl-Fußball erinnert hat. Wo uns wirklich alle gehasst haben. Und in der zweiten Hälfte hat sich's dann doch wieder relativiert. Da hat man dann auf einmal dann wieder eher so diesen Baumfußball gespielt, mit mehr Pressing und dann schnelles Umschalten. Was aber dann auch Gladbach wieder ein bisschen mehr in die Konter gebracht hat. Mhm. Und deswegen war es ja eigentlich dann unterm Strich die schlechtere Halbzeit.
Ja klar, gut. Die erste Halbzeit ging 0-0 aus, das stimmt schon, aber...
Ja, wenn du jetzt insgesamt 0-0 gegen Gladbach gespielt hättest, wär's okay gewesen für mich.
Ja, hey, dann hätten wir mal zu 0 gespielt. Das wäre ja zu dem Zeitpunkt schon eine Riesenleistung gewesen.
Bitte? Aber du wirst halt nicht Meister damit.
Nee, aber das war ja jetzt auch nicht unser Ansinnen, mit dem wir nach Gladbach gefahren sind. Aber gut. Aber was man aber schon erwähnen muss, mindestens in der ersten Halbzeit, ist ja, dass unser Torwart da sich nicht doof angestellt hat bei dem Vollelfmeter.
Ja.
Ne? Also.
Nachdem sich Jan Moravec sehr dumm angestellt hat im Strafraum.
Ja, doch. Das muss man jetzt auch nicht unerwähnt lassen.
Ich möchte übrigens alle langjährigen Zirbelnuss-Hörer grüßen. Ich glaube, wir merken, dass das jetzt der Umschwung ist, wenn wir in einer Sendung über drei Elfmeter sprechen können. Und das eigentlich so in der Saison, in der wir in den Robopokal eingezogen sind und Fünfter geworden sind, das eigentlich ein wichtiger Grundstock von FCA gewesen ist. Also auch das hat sich wieder verbessert.
Ja, und das in so kurzer Zeit. Und das ohne, dass Paul Verhaag irgendwas damit zu tun hat. Also vielleicht ist jetzt tatsächlich das Glück zurückgekehrt. Wer weiß das schon. ich glaube, Tom, du wolltest sicherlich an der Stelle mal die Aufstellung loben und hast dich sicherlich drüber gefreut, dass Davilidis mal wieder spielen durfte gegen Gladbach nach so langer Zeit.
Es ist richtig. Ich bin ja ein großer Davilidis-Fan. Und ich war sehr froh, weil ja irgendwie in dem Namen Staffelidis, da hört man den Kampfschrei schon irgendwie so raus. Und ich finde es einfach klasse. Der Typ, der krempelt die Ärmel hoch, der rennt rauf und runter und ist immer auch ein bisschen so aggressiv. Und ich finde, es fehlt halt mal ab und zu auch bei uns so jemand, der da hinten aufräumt und mal reingrätscht und notfalls auch mal ein paar Tauben rettet. Aber
das war beim ersten Spiel. Nee, wann war das?
letztes Spiel der Rückrunde, Hinrunde, glaube ich.
Ah, stimmt. Ach ja, die Taube. Ja.
Ich finde es einfach klasse, dass er wieder jetzt zum Stammpersonal gehört. Und ich selber wusste nicht, warum er in der Hinrunde überhaupt nicht so zum Einsatz kam. Aber Stefan hat mich ja mittlerweile aufgeklärt, dass er angeblich eine Rippenverletzung hatte, die ihn ja, im Fitnesszustand ganz, ganz weit nach hinten geworfen hat. Und der kam ja auch schon verletzt aus England zurück, wo er auch fast gar nicht gespielt hat. Und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, weil wenn man die Rückrunde von der letzten Saison nimmt und die Hinrunde von dieser Saison, es ist eine komplette Saison, die ja vom Fenster weg war und ist eigentlich fast wie ein Neuzugang zu betrachten. Und ich finde es einfach toll, dass er wieder da ist.
Und man muss ja jetzt schon auch sagen, gut, jetzt ich erinnere mich jetzt zumindest nicht an, also ich bilde mir ein, mich zu erinnern, ich hab ihr merkt, ich habe das Spiel schon ein bisschen verdrängt, aber ich bilde mir ein, dass er mich doch mehr überzeugt hat als viele andere in dem Spiel gegen Gladbach.
Ja, definitiv. Man hat irgendwie das Gefühl, er will jetzt wieder allen beweisen, dass er wieder der ist, der ja in der Hinrunde der letzten Saison auch dann für andere Vereine so interessant gemacht hat. Und er wäre ja auch, glaube ich, oder er war ja kurz vor einem Wechsel zum HSV und ich glaube, hätten die 10 Millionen bezahlt, was der FCA aufgerufen hat oder hatte, dann wäre er jetzt auch nicht mehr da, dann würde er jetzt zweite Liga spielen und ich glaube, Hamburg war ja bereit, bis zu 5 Millionen auszugeben. Also so Zahlen, die halt durch die Presse halt immer durchkommen, was da schlussendlich ja dann die richtigen Summen sind, das wissen wir alle nicht, aber das, was man halt so hört, waren halt diese beiden Summen. Und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es nicht geklappt hat. Ich hätte in England ein bisschen mehr Erfolg gehofft, aber der war ja, wie gesagt, auch dort verletzt. Und ja, herzlich willkommen zurück in Augsburg.
Ja, aber an der Stelle möchte ich jetzt mal eine ganz steile These loswerden. Erfahrungsgemäß werden ja unsere Spiele nicht besser, wenn sie zum HSV wechseln. Und selbst der Gedanke daran wird sofort bestraft. Also, liebe Mannschaft, falls ihr zuhört, denkt nicht mal dran. Und lieber Staphylides, schön, dass es nicht geklappt hat und schön, dass du wieder da bist. So, jetzt wieder ernsthaft. Das Spiel, Stefan, du findest ja doch, dass es ein schon der erste Aufwärtstrend war. Und du siehst es ja auch mit Baum, dass es vor allem ganz, ganz böses Pech und böser, also sicherlich auch böse Absicht, mindestens des Fußballgottes, vielleicht aber auch des Kellers in Köln war, dass wir das Spiel durch dieses Tor in der 78. Spielminute verloren haben. Manuel Baum hat sich ja im Nachgang des Spiels fürchterlich aufgeregt, weil er der festen Überzeugung ist, dass dieses Tor nicht zählen darf. Und inzwischen ist er einige Zeit ins Land gegangen und ich durfte einerseits die Einschätzung von Colinas Erben lesen und mir diese Szene auch öfters nochmal anschauen. Und inzwischen kann ich sehr gut verstehen, warum er sich so aufgeregt hat und unterschreibe durchaus auch ein bisschen, dass man da durchaus auf Abseits entscheiden kann. Aber wie habt ihr es denn gesehen? Habt ihr das im Spiel direkt mitbekommen?
Also ich habe es im Spiel direkt nicht mitbekommen. Fand die Reaktion vom Baum natürlich dann auch ein bisschen übertrieben, wie er dann geschimpft, also wie er dann den Schiedsrichter auch niedergemacht hat. Ja, mein, das ist Fußball. Heute hat jemand geschrieben, Abseits ist klar Abseits und wenn es nur die Kniescheibe ist, es gibt keine Toleranz. Und hier haben wir halt leider einfach nur mal so diese Toleranzschwelle. Ist es jetzt passiv oder ist es nicht passiv? Es ist schwierig. Also durch die rot-grün-weiße Brille natürlich, ja, hätte man sich zumindest mal anschauen müssen und dann für den FCA entscheiden. Also ich persönlich, obwohl ich großer FCA-Fan bin, ich glaube, ich hätte das Tor gegeben. Auch wenn ich mir danach den Videobeweis mal angeschaut hätte.
Okay, Stefan, wie siehst du es? Hast du es denn im Spiel schon so gesehen? Ich finde, dass das Tor an sich tatsächlich sich seltsam anschaut, wenn du es dir anschaust, weil der dann so tatsächlich ein bisschen langsam reagiert. Mir ist aber tatsächlich diese Abseitsposition von, wer war es nochmal, Stindl, glaube ich?
Stindl.
Genau, also mir ist nicht aufgefallen, dass der Stindl blöd steht in den Perspektiven, die ich gesehen habe. Also das ist mir beim Spiel und auch in den Wiederholungen aus den Perspektiven nicht aufgefallen.
Also, erst einmal ist es der Torwartfehler.
Ja, den Ball nach gut, vorne. Okay. Das müssen wir auch noch erwähnen.
Das ist auf jeden Fall das Entscheidende an dem Tor. Es ist abseits nach den Regeln, weil er zwar nicht den Ball berührt, aber dann so, der letzte Mann ist, also er ist ja dann quasi wie der Torwart, deswegen ist es abseits, wenn er ihn berührt, ist es auf jeden Fall abseits, wenn er ihn berührt. Und wenn er nicht berührt, ist es dann wieder Auslegungssache, ob er jetzt mit seiner Positionierung, weil er eine Bewegung macht, zum Ball hin, den letzten abwehrenden Spieler verwirrt. Und wenn man es ganz, 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 ganz objektiv betrachtet, tut er das in der Situation. Aber passives Abseits wird so unwiederholbar und zufällig in der Bundesliga gegeben. Am ehesten noch, wenn Bayern das Tor kassiert, dann wird es vielleicht noch gegeben, ansonsten eher nicht. Und deswegen habe ich mich dann eher über den Torwart aufgeregt als über die Entscheidung vom Schiri, weil du das in beiden Richtungen wahrscheinlich immer entschieden siehst in der Bundesliga und nicht klar nachvollziehbar. Deswegen war es mir in der Situation dann egal, wie er entschieden hat. Baum hat da natürlich überreagiert, aber man muss natürlich das auch so sehen, dass das durchaus hätte sein können, dass man Baum in der Woche rausschmeißt. Hm. Dass da eben sein ganzer Job dran und seine sein Leben dann dran hängt an dem Gegner.
Und weil er hat sich entscheidende Szene. Mit dieser Reaktion hat er sich, glaube ich, auch sehr schützend vor seine Mannschaft gestellt. Das muss man auch so sehen. Ich glaube, dass er mit die Reaktion, die er da gezeigt hat, die ganze mediale Präsenz auf sich gezogen hat und versucht hat, es so darzustellen, dass diese Entscheidung dazu beigefügt hat, dass wir hier keinen Punkt mitgenommen haben, oder im Gegenteil, er hat ja sogar gesagt, dass man vielleicht sogar hätte da noch mehr mitnehmen können. Hm. Und da hat er sich einfach, ja, wie es so auch mal sein soll, sich demonstrativ einfach mal vor die Mannschaft gestellt. Hm.
Weil er ist ja auch selber Torwart gewesen als Spieler, und Kobel hat sich das schon, also so in den Interviews, schon sehr zu Herzen genommen, was er da gemacht hat.
Hm. Ja.
Ja gut, ich meine, im Nachhinein, wie gesagt, ich habe es im Spiel nicht mitbekommen, habe auch die ganze Aufregung von ihm direkt nach dem Spiel nicht mitbekommen, weil ich danach direkt ausgeschaltet habe, weil ich so wütend war.
Ja,
und habe es tatsächlich erst viel später mitbekommen, dass da überhaupt was war, und habe es mir dann eben nochmal angeschaut und kann dann zwar nachvollziehen, dass man sich ärgert und so weiter, aber ich fand, es kam in der Situation halt auch sehr, in der Situation, du hast ein schlechtes Spiel abgeliefert, und also ich fand, das Spiel war schlecht. All deine Argumente in Ehren, Stefan, und die sind sicherlich valide, aber ich fand's ganz, ganz schlimm. Und dann verlierst du so ein Spiel und dann schimpfst du über einen Schiri, selbst wenn die Kritik nicht völlig ungerechtfertigt ist, fand ich's sehr, sehr unsouverän und habe mich dann schon geärgert, weil ich möchte eigentlich nicht Fan der Mannschaft sein, die immer über den Schiri schimpft. Das tun andere sehr, sehr gern, und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn es der FCA eher sein lässt, weil das wirkt eigentlich immer wie der schlechte Verlierer tritt irgendwie nach und versucht, die Schuld bei allen anderen zu suchen, statt als sich einzugestehen, dass sie halt einfach auch selber verloren haben. Aber gut.
Aber ich habe es schon fast verdrängt, aber Stefan hat absolut recht, 100%ige Zustimmung. Das war natürlich ein Torwartfehler. Und wenn man jetzt auch nochmal das Spiel von gestern betrachtet, ich habe das Gefühl, dass er immer noch ein bisschen sehr unsicher wirkt und sehr nervös ist. Also auch beim Rauslaufen ist ihm 2-3 Mal ist er, glaube ich, vorbei oder hat den Ball nicht richtig abwehren können. Und die Abschläge, die waren jetzt auch nicht unbedingt so die Brüller. Also die ersten drei Abschläge, die gingen ja links und rechts ins Aus. Da fand ich die Reaktion des M-Blocks etwas komisch. Denn beim vierten Abschlag, der dann endlich an den Mann kam, gab es dann Szenenapplaus für Kobel. Und das war so ein bisschen, ja, hat ein Geschmäckle gehabt, sagen wir es mal so. Baut jetzt unbedingt einen Spieler auch nicht unbedingt auf.
Also Sie haben es ganz sicher nur gut gemeint.
Ja.
Hoffe ich jetzt mal. Ich weiß ja nicht, ob der, was der M-Block, ob es da irgendwelche Gedanken zu Herrn Kobel gibt.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob er wirklich der bessere Torhüter ist als der Lute. Momentan sehe ich da noch nicht so den großen Vorteil, dass der Kobel im Tor steht.
Ja gut, aber du hast ihn jetzt ein halbes Jahr ausgeliehen, dann ist es eigentlich logisch, dass du ihn jetzt erstmal spielen lässt, oder? Du kannst ihn ja nicht ein halbes Jahr ausleihen und dann auf die Bank setzen.
Nee, aber die Frage war, warum man ihn überhaupt geholt hat.
Ja, das ist keine dumme Frage. Ja, es wird sich jetzt wahrscheinlich einfach mal zeigen müssen, ob es hinterher eine gute oder schlechte Entscheidung war.
Angeblich ja noch ohne Kaufoption oder weiß ich, was andere nicht wissen. Schwierig, also da einen Spieler dann einzusetzen, den man eventuell nach einem halben Jahr wieder abgeben muss, wenn er großartige Leistung bringt und dann sich ihn vielleicht auch gar nicht kaufen kann finanziell. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Lute weiterhin die Nummer 1 geblieben wäre. Ich glaube, der hat auch ein gutes Standing in der Mannschaft. Ist er nicht auch im Mannschaftsrat?
Ich denke, auf jeden Fall hat er ein gutes Standing. Mannschaftsrat weiß ich jetzt gar nicht, aber ja, Stefan, was meinst du?
Ja, schwierig. Also ich wäre tendenziell auch, ich habe das gar nicht nachvollziehen können, so richtig, was denn jetzt immer am Lute gehabt haben, weil man da schon, vor allem in den sozialen Medien, ständig rumgemeckert wurde in der Hinrunde. Oh, ich sah eher das Problem an der Spielweise, an den der sinkenden Kurve von manchen Spielern bei uns. Und das war dann der Torwart ist halt dann eher so immer der Depp, der halt das ausbaden muss, was die anderen vor ihm verdattelt haben. Und
ja.
Ich sehe es jetzt aber so, dass es jetzt gut ist, dass wir jetzt dann zu Null gespielt haben. Und dass er die Abschläge nicht kann, zeigt auf jeden Fall, dass er das macht, was der Mille ihm sagt, weil Senko Miletic, der Torwarttrainer des FC Augsburg, ja überhaupt nichts von Abschlägen hält im Training. Ihm ist viel wichtiger, dass sie auf der Linie gut halten und da muss man jetzt halt einfach eher schauen, ist eigentlich wichtiger, dass er beim Fausten sicherer wird, als dass er die Abschläge richtig an Mann bringt.
Also ich sag mal, wir von unseren 6 Trainern, die wir jetzt haben, sind ja 3 ehemalige Torhüter. Und da wird doch jetzt dann schon bestimmt irgendwann ein guter Torwart rauskommen bei uns, oder?
Ja, schauen wir mal.
Also so wie der Lehmann verteidigt hat, mal schauen. Also was der für Aktionen drin hatte, dann da wird, glaube ich, der ein oder anderen von euch beiden das Herz dann noch stillstehen. Wenn das noch fußfest, da ist dann die coole Art von den Torhütern davor, von Miele dann noch besser. Aber man hat es auf jeden Fall immer gesehen, also vor allem bei denen, die vorher bei Schalke waren, die haben, wenn die zu uns gekommen sind, haben die Abschläge machen können, die sind immer perfekt beim Mitspieler gelandet. Und wenn die dann paar Einheiten bei Mili dann gemacht haben, paar Monate, dann sind die nicht mehr so genau angekommen. Und
tja.
Sind wir denn eigentlich schon bei Lehmann jetzt angelangt oder haben wir noch
wir sind immer noch bei Gladbach
eigentlich. Wir sind eigentlich noch bei Gladbach und ich möchte an dieser Stelle eigentlich die Kurve ganz woanders hinnehmen, denn ich möchte noch mal genauer fragen, dieses 2:0 im Gladbach-Spiel. Ja, war ein Sonntagsschuss. Aber Stefan, ich glaube, du hast einen Schuldigen ausgemacht und mit dem würde ich jetzt eigentlich gerne überleiten.
Okay.
Stefan, wer hätte schneller laufen müssen? Hat's dann nicht getan und hat danach ein Interview gegeben?
Was heißt so schneller gelaufen? Er hätte auf jeden Fall in den Zweikampf gehen können, weil Stafelidis noch eben innen gestanden ist. Der Martin Hinteregger.
Martin Hinteregger, er hätte schon mehr tun können gegen den Sonntagsschuss. Hatte aber nicht. Weil es körperlich
einfach nicht konnte. Ist halt einfach nicht der Schnellste.
Das schauen wir jetzt gleich. Aber ich glaube ja auch, dass Manuel Baum ihm ja gar nicht ausreichend erklärt hatte, was er denn eigentlich zu tun hat auf dem Platz. Und deswegen hat er es nicht gemacht. Aber da sprechen wir jetzt gleich drüber, was denn Manuel Baum und Martin Hinteregger so nicht miteinander besprochen haben. Bis gleich.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Und ja, wie angekündigt, haben wir zu sprechen über einen gewissen Martin H. von seinen Freunden auch Hinti genannt. Der Herr Hinteregger war nach dem Spiel in Gladbach ungehalten am Mikrofon. Ich glaube, wir haben alle oft gehört, was er gesagt hat. Er wusste nicht genau, was die Taktik war, und er kann nichts Positives über den Trainer sagen, aber er sagt auch nichts Negatives. Irgendwie sowas. Ja, und das kam jetzt nicht so gut an. Zumindest beim Trainer, was ich jetzt nachvollziehen kann. In der Fanszene kam es gut an, zunächst. Aber fangen wir doch mal bei den Fans an, die hier in der Runde sind. Thomas, Tom, wie ging's dir mit Herrn Hinteregger?
Also, nach dem Gladbach-Spiel war ich natürlich komplett down und wirklich auch gegen eine weitere Verpflichtung von Baum. Also ganz ehrlich, für mich nach dem Spiel und nach zuvor 9 sieglosen Spielen habe ich mir gedacht, es muss doch da mal in Ruck gehen, und das machst du doch am besten mal mit einem Trainerwechsel. Und dann kam natürlich noch das hinzu, dass hier Hinteregger mitten rein in die Kerbe geschlagen hat und mir natürlich dann auch nochmal zugestimmt hat. Und dann kam das, dass Hinteregger suspendiert worden ist, und das konnte ich ja gleich gar nicht fassen. Und habe dann natürlich auch hier bei Instagram auf den FCA angeschrieben, wie sie denn das nur überhaupt machen können und sollen doch mal vor ihrer eigenen Tür kehren und unser Liebling und hier und dort. Ja, so dachte ich zuerst.
Ja.
Und dann hat das Blatt ja eine Wendung genommen, und im Nachhinein, glaube ich, sollte man lieber mal die Fresse halten.
Nein, jetzt hier und hier, jetzt und hier nicht die Fresse halten, bitte, Stefan.
Und sich dann einfach mal beide Seiten anhören. Also sowohl Verein als auch Spieler. Und es ist ja so ein bisschen durchgekommen, dass das Hinteregger wohl vom FCA weg wollte, weil man vielleicht woanders besser verdienen kann, vielleicht ein besseres Standing hat in der Mannschaft. Oder weil es vielleicht in der Mannschaft auch, naja, rumort hat, weil halt Hinteregger nicht unbedingt der große Teamplayer ist. Naja, schlussendlich, er wollte weg, und wie kann man das eben machen? Einfach ja mal was ganz was Schlimmes, Negatives sagen über den Trainer, über den Verein oder
auch. Er hat doch gar nichts Negatives gesagt. Er hat doch gesagt, er sagt nichts Negatives, aber es ist doch nichts Positives.
Aber das Negative war vielleicht positiv, oder positiv war das Negative oder wie auch immer.
Ja.
Ich war überrascht, dass der FCA nichts gesagt hat zuerst, und dass es erst alles so im Nachhinein rausgekommen ist, warum Hinteregger jetzt nicht mehr da ist. Das ist scheinbar die Taktik vom FCA oder von den FCA-Offiziellen. Mit denen fahren sie wahrscheinlich immer ganz gut. Es kommt immer ein bisschen komisch rüber am Anfang. Im Nachhinein haben sie recht. Und deswegen, ich entschuldige mich bei allen, auch bei Baum und bei Reuter und sonst irgendwie, ihr habt alles richtig gemacht. Hinten ist weg und es ist gut so.
Na, sowas. Stefan, wie ging's dir?
Also es ist natürlich jetzt schwierig, weil das wieder nicht chronologisch ist.
Ja.
Aber muss dazu sagen, er hat ja dann noch ein Interview gegeben, und in dem hat er noch gesagt, dass man eigentlich seit einem Jahr, also das ganze Jahr 2018, eigentlich stehen geblieben ist und sich eher zurückentwickelt hat. Und das war eigentlich, es ist das nahe am Spiel, weil ich habe genauso wie du dann gleich abgeschaltet, sobald der Schlusspfiff war. Und habe das dann auch nicht mehr angeschaut und habe es auch gar nicht mehr gesehen, was er da gesagt hat. Aber ich habe mitbekommen, dass es eben das, was ich jetzt gerade gesagt habe, noch im Interview gegeben hat. Und dem konnte ich noch viel mehr zustimmen als dem Spiel, weil ich das Spiel fand, war für mich zumindest das Zeichen, dass Baum wenigstens gecheckt hat, dass er jetzt irgendwas ändern muss und das dann wenigstens getan hat. Und zumindest Gregor draußen gelassen hat, der wirklich gegen Düsseldorf überhaupt keinen Bock hatte. Und deswegen fand ich es jetzt zwar, hätte ich es jetzt nicht schlecht gefunden, wenn man Baum rausgeschmissen hätte, aber ich hätte ihm vielleicht jetzt noch gegen Mainz noch eine Chance gegeben und dann erst rausgeschmissen, wenn wir jetzt gegen Mainz verloren hätten. Und insgesamt muss man jetzt natürlich dann trotzdem das chronologisch noch sehen, dass davor noch Kajubi gegangen wurde. Mhm. Dass dann, glaube ich, Lehmann kam, nee, oder Lehmann zuerst kam, dann Kajubi rausgeschmissen wurde, Kajubi am Wochenende davor gefilmt wurde, wie er im Kesselhaus gefeiert hat. dann eben rausgeschmissen wurde, oder beziehungsweise er ist beurlaubt, also er ist, wird vom FCA noch bezahlt. Dann kam, glaube ich, Lehmann oder Lehmann kam davor und dann hat man mit Hinteregger sich zusammengesetzt und gesagt, unter vier Augen gesprochen und danach dann gesagt, ja, er soll eine Strafe zahlen und jetzt erstmal alleine trainieren. Hm. Dann kam irgendwann, dass Daniel Bayer noch schlichten will und das war für mich eher so das Zeichen, okay, der Verein reagiert über. Wenn der Daniel Bayer dann noch denkt, dass es, dass der Hinteregger Unrecht getan wird, anscheinend, hm, und man da noch zusammen auf einen Nenner kommen will. Und dann muss, dann war Hinteregger auf einmal dann bei Frankfurt. Und das hat mir dann sehr weh getan. Und dann hat der dicke Wirt, Markus Krapf, der zeitweise noch Geschäftsführer beim FC Augsburg war, als wir noch in der dritten, vierten Liga waren, auf Facebook dann doch mal aus dem Nähkästchen noch geplaudert, dass der nette Herr Hinteregger schon in der Hinrunde deutlich gemacht hat, dass er eigentlich weg will. Und
im Dezember irgendwie.
Im Dezember.
Na, genau.
Und ich habe dann auch von anderen erfahren, dass er auch gemeint hat, ja, er lernt jetzt noch Russisch, weil bis nach Russland kann man anscheinend noch länger wechseln, da ist der Deadline Day noch später als jetzt in der Bundesliga. Genau. Und in dem Fall habe ich mir dann gedacht, okay, warum sollte Markus Krapf jetzt lügen? Und es macht viel mehr, davor hat das sehr wenig Sinn gemacht, wie der FCA gehandelt hat und es war sehr komisch und das hat dann sehr so viel Sinn ergeben und wir haben ja noch andere Leute stark angedeutet, dass da mehr am Argen liegt im Hintergrund. Mhm. Und deswegen fand ich es auf jeden Fall sehr merkwürdig davor schon und das hat sich dann deutlich relativiert, was da wirklich passiert ist anscheinend.
Ja. Also ich kann dir da nur zustimmen, also mir ging es schon emotional ein bisschen ähnlich, weil natürlich habe ich den Hinteregger sehr, sehr gemocht, hat eine sehr sympathische Art immer gehabt und ja, ich finde es immer jetzt sowieso recht schwer, Österreicher nicht zu mögen, die so ein spitzbübisches Grinsen im Gesicht haben, wenn sie irgendwas sagen, den habe ich schon gemocht, das war schon ein sympathischer Kerl, aber trotzdem, schon bevor ich die Aussage vom dicken Wirt gelesen habe, habe ich nachvollziehen können, warum der FCA, auch wenn es nur diese Aussage war, so gehandelt hat. Weil, wie du richtig sagst, wir haben jetzt über Kajubi noch nicht ausführlich gesprochen, aber für mich war das eine sehr stringente Geschichte. Erst wird verkündet, Kajubi ist jetzt wieder da, wir haben mit ihm gesprochen, sein Verhalten wird nicht toleriert und er ist freigestellt. Und dann kurze Zeit später eben die Information, und mit Hinteregger machen wir es jetzt genauso. Weil ich den Eindruck hatte, dass es genau, also dass es fühlte sich so an wie, okay Leute, Reuter und Baum haben sich in die Augen geschaut und gesagt, wir haben es zu locker angehen lassen, wir haben die Zügel zu locker gehalten. Der Kajubi führt sich auf wie offene Hose. Der Hinteregger meint jetzt auch schon, er kann solche Sachen ins Mikrofon sagen und das ist in Ordnung und wer weiß, was sonst noch los ist. Man hat ja auch gehört, dass im Wintertrainingslager nochmal ausführlich thematisiert wurde, wie dass das professionelles Verhalten zu jedem Zeitpunkt erwartet wird, dass schon irgendwie eingerissen ist, dass man mal hier zu spät kommt und da. Also so kleine Undiszipliniertheiten hatten sich wohl insgesamt eingeschliffen. Und dieser ganze Themenkomplex hat sich für mich dann logisch zusammengefügt in ein entschlossenes Handeln, das zu diesem Zeitpunkt, und wenn es dir sportlich so geht, wie es nach dem Gladbach-Spiel eben aussah, wo der Trainer dermaßen unter Druck steht und der Verein unter Druck steht, den Trainer rauszuwerfen, das eben gerade nicht gemacht wird, aber trotzdem irgendetwas getan werden muss, um dieses Ruder jetzt rumzureißen. Und dann eben alle Störfaktoren, wo man den Eindruck hat, dass die nicht mehr zu 100% hinter der Idee stehen, dass dieser Verein die Klasse halten kann und alles dafür tun wollen, dass die dann eben rigoros ausgesiebt werden, weil du dann einfach nicht mehr, weil du ohne so ein Tun, also ohne die auszusieben, wenn du die weiter mit rumschleppst, dann schaffst du es nicht. Und deswegen hat das für mich schon irgendwie zwar krass angefühlt, dann zu sagen, okay, du hast einmal Mist gebaut und Mist gesagt und deswegen bist du jetzt raus, aber ich hätte es nachvollziehen können. Dann später natürlich, wenn dann auch noch klar ist, dass der sowieso nicht bleiben wollte und da sicherlich, also in meinen Augen durchaus auch ein bisschen Strategie dahinter steckt, sowas zu sagen, und nicht nur Emotionen nach so einem Spiel, dann passt natürlich noch mehr ins Bild. Aber ich denke eben, dass das durchaus wieder mal für die tatsächlich sehr professionelle Haltung der Verantwortlichen steht, zu sagen, ja, natürlich sind uns unsere Mitarbeiter wichtig und aber bei uns ist das A und O, dass man sich zusammenrauft und zusammenhält. Und wenn einer ausschert, dann muss man sich das schon sehr genau anschauen. Und das hat man bei Hinteregger dann eben getan.
Ich glaube, es war auch Krapf, der in seinem Tweet reingeschrieben hat, niemand ist größer als der Verein und wir sollen doch ein bisschen mehr auf den Verein hören als auf den einzelnen Spieler. Und ich glaube, da hat er vollkommen recht gehabt mit der Aussage, dass wir uns wahrscheinlich erstmal demonstrativ alle hinter Hinteregger gestellt haben, weil so kann man ja mit einem verdienten Spieler nicht umgehen. Und erst als eben dann diese einzelnen Punkte eben angesprochen wurden, die du jetzt schon erwähnt hast, und so ans Licht kamen, da war man irgendwie danach schon ein bisschen reumütig und habe mir gedacht, oh, vielleicht war ich da einfach auch ein bisschen blind, weil mir halt gewisse Informationen nicht vertraut waren oder mir gefehlt haben und deshalb gleich mal mich hinter jemanden gestellt habe, der halt hier vermeintlich der Schwächere war. Und das sollte man sich vielleicht in Zukunft einfach mal öfter überlegen, wenn der Verein sowas macht, dass es vielleicht auch einen Grund hat, warum man das so macht.
Ja, ich stimme dir schon zu. Ich glaube, es ist jetzt nicht zwangsweise immer eine gute Idee zu sagen, der Verein hat immer recht. Ja, also ich meine, wir sind ja alle kritisch denkende Menschen hoffentlich und müssen jetzt nicht alles bejubeln, was ein FCA macht, bloß weil es unser Lieblingsverein ist. Aber trotzdem glaube ich, dass wir gerade in dieser super chaotischen Woche doch tendenziell ein bisschen vergessen haben, dass wir zumindest bis vor kurzem größtenteils der Überzeugung waren, dass wir da eigentlich sehr, sehr gute Leute in den verantwortlichen Positionen haben, mit denen wir eigentlich bisher sehr, sehr gut gefahren sind. Also gerade Stefan Reuter hat in den letzten Jahren sicherlich auch mal daneben gegriffen, aber in den meisten Fällen schon bewiesen, dass er normalerweise weiß, was er tut. Und gerade an der Causa Hinteregger hat sich dermaßen viel entzündet. Und dann natürlich auch, wie er das mit Kajubi gehandhabt hat, hat man auch wahnsinnig viel kritisiert, dass er da nicht viel früher eingegriffen hat und so weiter. Da hatte ich ja schon auch ein bisschen eine andere Haltung dazu. Ich finde, das hat, Hätten wir vielleicht, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Aber ich finde doch, dass wenn man sich diese Personen anschaut, die momentan da sind, dann bin ich schon sehr, sehr froh, dass es eben doch der FC Augsburg ist, wo man eigentlich momentan bei den handelnden Personen sich ein bisschen auch zurücklehnen kann und sagen, ja, ich weiß nicht alles, ich muss aber auch nicht alles wissen, ich möchte eigentlich diesen Personen weiter vertrauen, weil bisher haben sie schon gezeigt, dass sie wissen, was sie tun. Und auf der anderen Seite, stell dir vor, bei vielen anderen Vereinen wäre, glaube ich, in dieser Situation sehr, sehr viel mehr schon durchgesickert. Ja, also ich meine, man hört zwar jetzt irgendwie schon so gerüchteweise, okay, da gibt's Dinge, die nicht an der Öffentlichkeit sind, und Leute, die nah dran sind am Verein, sagen, ja, das da waren Sachen, das kann ich dir nicht erzählen, aber das ist schon vollkommen richtig, dass die das so machen. Da ist gerade ein bisschen mehr los, aber ganz ehrlich, ich möchte vor allem Fußball sehen beim FCA, und ich möchte keinen FC Boulevard haben und keinen FC Hollywood, und diese Woche da, die war schlimm genug. Ich möchte sowas bitte nicht mehr haben. Ich möchte bitte wieder den FCA haben, den wir vorher hatten.
FCA hatte aber halt auch wahnsinnig viel mediale Präsenz jetzt in dieser Phase.
Ach, ja,
und ist ja vielleicht auch manchmal nicht so schlecht für den Verein. Aber was ich wirklich toll finde, du hast es so ein ganz klein wenig schon angerissen, ist, dass bei uns die handelnden Personen auch wirklich handeln dürfen. Und unser Präsident, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zu 90%, ich glaube, der hat zu diesem ganzen Causa-Hinterecker, Causa Lehmann und Kajubi, ich glaube, nicht einmal ein Interview gegeben. Und in München, glaube ich, wenn ich das jetzt so vergleiche. Und
ich glaube nicht, dass ein Münchner Präsident ansatzweise geschafft hätte, seinen Mund zu halten.
Ich stelle mir jetzt einfach mal den Reuter und stelle auf die Stufen mit dem Salihamidzic und unserem Hoffmann zusammen mit dem Hoeneß. Da sieht man schon einen gewaltigen Unterschied, dass ein Manager Sport oder Sportdirektor, wie sie alle da heißen, bei uns doch deutlich mehr zu sagen hat als in München.
Was aber auch noch ein großer Unterschied ist und was so auch die Stimmung in der Woche war, also zum Beispiel am HSV hätte wahrscheinlich in der Situation in dieser Woche sehr wahrscheinlich den Trainer rausgeschmissen.
Ja, die hätten erst Lehmann geholt, dann den Trainer rausgeschmissen, dann Lehmann zum Haupttrainer gemacht und hinterher noch irgendjemand anders geholt.
Und Hinteregger und Kajubi gelassen.
Selbstverständlich.
Vielleicht. Oder Kajubi vielleicht schon längst rausgeschmissen. Vielleicht wahrscheinlich schon letztes Jahr rausgeschmissen und das Geld verloren. Und Hinteregger hätten sie aber gelassen. Und im Endeffekt, wenn alles so ist, wie man jetzt die Informationen, die wir haben, wäre das wahrscheinlich schlechter für die Mannschaft gewesen. wenn du keine Mannschaft, also im Endeffekt keine Mannschaft hast, sondern Leute, die gegeneinander arbeiten und die gegen den Trainer arbeiten. Und das ist vielleicht jetzt der entscheidende Unterschied, dass man da jetzt so rum rangegangen ist. Ist natürlich immer schwierig und muss man jetzt vielleicht auch sagen, was die Leute, die jetzt den FCA nicht so genau verfolgen, außer über unseren Podcast oder über mein Sportpodcast, die Stimmung in Augsburg war wirklich so, dass Baum weg muss. Und bis der Facebook-Post vom dicken Wirt kam, war schon gewisser Abstand und da war die Wut sehr groß, sehr, sehr, sehr groß. Und da war auch Baum raus, Reuter raus, Vorstand raus.
Alle raus, weil
Hinteregger war Volksheld, war Liebling. Bis dahin hat man sehr hoch gehängt. Andi hat ja auch kurz davor geschrieben, ja, jetzt im Abstiegskampf brauchst du Charakterköpfe. Und der Hinteregger, den wir als Person gekannt haben, war eben so ein Charakterkopf mit Kampfgeist. So wie man sich, also so hat man sich diese Person jedenfalls vorgestellt und ist halt nicht immer so, wie es rüberkommt, weil wir halt bloß immer einen Ausschnitt sehen. Wir sehen die Spieler und die machenden Leute halt nicht jeden Tag, sondern nur ein bisschen im Fernsehen und vielleicht mal, wenn wir Toilettenpapier kaufen gehen.
Ja, ich treffe FCA-Spieler immer, wenn ich gerade vom Klopapier kaufen gehe. Habe ich gerade in der Pause erzählt, denkt euch nichts.
Wir dürfen jetzt eins jetzt wirklich nicht vergessen. Ich habe es ja ganz zu Anfang gesagt, für mich war Mainz kein Maßstab, weil die einfach aus meiner Sicht heraus grottenschlecht gespielt hatten. Wirklich grottenschlecht. Und gegen eine andere Mannschaft hätten wir uns viel schwerer getan. Und mit den beiden Elfmetern, die uns ja dann wirklich auch in den Karten gespielt haben, lief es ja auch wirklich sehr gut für den FC Augsburg.
Lass uns mal das Spiel noch ein bisschen hinten anstellen. Ich merke schon, worauf du raus willst. Du willst gerade wieder die Euphorie ein bisschen bremsen.
Ja, ich möchte nur noch ganz kurz eins dazu sagen. Wie gesagt, und jetzt kommt ja dann das Auswärtsspiel in Kiel, dann kommt das Auswärtsspiel, ich glaube, bei Hertha, und dann kommt das Heimspiel gegen
Bremen.
Bremen, und danach kommt das Heimspiel gegen Bayern. Ich kann jetzt leider nicht in die Zukunft blicken und ich will es auch gar nicht, aber diese vier Spiele, die sind vielleicht ganz schön schwer. Also da weiß ich nicht, ob wir da 50% der Spiele gewinnen oder 25%. Das kann genauso gut auch sein, dass wir hier da viermal eine Niederlage einstecken. Und dann stehen wir nämlich wieder da und überlegen uns, was ist mit Baum, ist er noch der Richtige, ziehen die Spieler noch alle in einem Strang etc. Und wie gesagt, ich habe mich vorhin entschuldigt.
Und jetzt nimmst du die Entschuldigung wieder zurück.
Nein, ich habe ja mal unter der Woche auch schon mal den Namen Thorsten Frings ins Spiel gebracht, ob das vielleicht einer für uns wäre. Kennt ja auch.
Du meinst, wir brauchen noch einen Co-Trainer?
Nein, als hauptamtlichen Trainer. Er kennt ja auch zum Beispiel Jens Lehmann sehr gut. Aber damit, das möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Das ist vielleicht mal die nächste Zirbelnuss dann in 2 oder 3 Wochen.
Ich bin auch eine Freundin der Idee, eine Trainerdiskussion, die sich um Thorsten Frings dreht, heute nicht zu besprechen.
Genau, das wollen wir jetzt nicht machen. Und deswegen, jetzt schauen wir einfach doch voraus und guck mal, dass wir von den 3 Bundesligaspielen jetzt da anstehen, vielleicht 5 Punkte holen, das wäre doch gar nicht mal so schlecht, und den Pokal da weiterkommen. Und ich glaube, über den Pokal müssen wir auf jeden Fall noch reden.
Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich möchte aber an der Stelle, wir haben eigentlich noch ein paar andere Punkte, die wir noch abhaken müssen. Wir gucken jetzt mal, wie viel wir noch unterbringen, aber wir müssen, glaube ich, mindestens noch über einen Herrn Lehmann sprechen und was wir von dem halten. Und so ganz können wir den Kajubi nicht komplett abhaken. Das machen wir jetzt gleich. Wir schnaufen aber nochmal kurz durch. Bis gleich.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Und erstaunlicherweise, das hätten wir vor, ich sag jetzt mal, 2 Wochen auch nicht gedacht, haben wir heute über eine Person noch gar nicht besonders ausführlich gesprochen. Und das, obwohl bis dahin, also mindestens bis vor dem Düsseldorf-Spiel, vor dem Gladbach-Spiel, kam man an dem Namen fast nicht vorbei, wenn es um den FCA geht. Nämlich die leidige Frage hier, was ist denn jetzt mit dem Kajubi? Ja, das hat sich inzwischen geklärt. Er ist wieder da und spielt jetzt nicht mehr mit. Ist freigestellt. Aber losgeworden sind wir jetzt auch nicht. Stefan, was ist gerade mit Kajubi los? Bezahlen wir den gerade noch? Weißt du das?
Ja.
Ja, müssen wir, ne?
Also, muss natürlich immer so denken, annehmen, dass der FCA sehr leistungsorientierte Verträge macht, wo die Spieler am meisten verdienen, wenn sie regelmäßig spielen und Tore schießen oder sonstige Klauseln erfüllen. Und deswegen würde er jetzt zwar nicht super viel verdienen, aber er ist auf jeden Fall
noch
unter Vertrag, weil es gilt zwar das deutsche Arbeitsrecht für die Spieler, aber man hätte ihn zum Beispiel bei dem letzten Mal abmahnen können und hätten jetzt fristlos kündigen können, wegen zweiten Mal fernbleiben, unentschuldigt. Und
aber war er nicht entschuldigt? Ich bilde mir ein, dass er diesmal schon angekündigt hat, dass es vielleicht nicht klappt mit der Rückkehr, so wie eigentlich.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht klar, was passiert ist. Man hat sich nach eigenen Angaben mit ihm zusammengesetzt und ist jetzt dann der Meinung, dass es nicht mehr okay ist. das Video im Kesselhaus war auf jeden Fall nicht hilfreich für ihn, für seinen Fall.
Ja.
Das sieht man auch im Video, dass er sich nicht gefreut hat, dass er da aufgenommen wird.
Ja, aber also sorry, Was denkt er denn? Also offensichtlich nicht viel, aber was hat er denn gedacht, dass wenn er in Augsburg weggeht an dem Wochenende, nachdem der FCA dermaßen verloren hat? Also, was denkt er denn, dass die Leute sagen, ah, guck mal, da ist ja der Kajubi, endlich ist er wieder da, jetzt kann ich ihm endlich mal ein Bier ausgeben. Was denkt er denn? Also, ich habe mir so an den Kopf gelangt. Schlimm.
Aber ich war auf, also, ich fand's so halb richtig, wie man es gemacht hat, weil was viele gefordert haben, dass man ihn sofort rausschmeißt, das war mit den Informationen, die wir hatten, auch nicht so gesagt, weil er in Brasilien anscheinend, so wie es Reuter gesagt hat, private Gründe hatte, warum er nicht kommen konnte. Und da fand ich es dann auf jeden Fall schon okay, wenn man wartet, bis er da ist und dann im Vier-Augen-Gespräch das löst und ihn dann eventuell vor die Tür setzt, was jetzt der Fall war. Man hat natürlich, das ist halt dann immer das FCA, das war jetzt ähnlich wie bei Hinteregger, man weiß eben nichts. Es ist eigentlich immer so, dass man nichts weiß, weil eben nicht viel in der Presse landet, weil man bloß die AZ hat und die Bildzeitung braucht dann eben schon Leute, die ihre Videos bei ihnen einschicken, dass sie da überhaupt einen Reporter vor Ort hat. Das ist halt der Unterschied.
Ja, gut, also ich muss auch sagen, ich habe es ja auch, glaube ich, in einer der letzten Ausgaben auch schon gesagt, dass ich eben dieses Vorgehen schon auch richtig finde. Gerade vor dem Hintergrund, wir haben es jetzt vorhin auch gesagt, wir sind es eigentlich schon tendenziell gewöhnt, dass beim FCA Menschlichkeit und auch Zusammenhalt und dass die Menschen sich bei uns auch wohlfühlen sollen. Und ich gerade glaube, eine Atmosphäre, wo, wenn du private Themen hast, die dich davon abhalten, deinen Job gut zu erfüllen, dann ist eine gute Arbeitsatmosphäre schon eine, in der dir auch zugestanden wird, dass du Vertrag hin oder her bei bestimmten Dingen eben auch mal nicht das tun musst, was der eigentlich abverlangt werden kann laut Vertrag. Und dann finde ich es eigentlich auch okay zu sagen, okay, der hat was auch immer, wir wissen es nicht, es geht uns auch nichts an. Er hat private Themen, die gerade zu lösen sind. Es wurde natürlich länger und länger und irgendwann hat man sich dann auch gefragt, ja, Menschenskinder, irgendwann ist doch auch mal gut. Aber prinzipiell finde ich, das eine gute Haltung und das spricht aus meiner Sicht schon sehr für den FCA zu sagen, nö. Wir warten ab, bis er da ist und dann machen wir das so. Und das verteidige ich auch immer noch und das finde ich auch immer noch richtig. Er hat, glaube ich, dann auch Interviews in, also zumindest hat er wohl irgendwas gesagt von wegen, naja, so richtig viel Bock hat er ja jetzt auch nicht, wieder zurückzukommen. Also das, da gab es wohl doch irgendwas, was er zumindest von sich gegeben hat. Und dann, also er hat sich dann halt auch echt blöd verhalten. Nicht nur wegen dem, was im Kesselhaus passiert ist. Und von daher, ja, bin ich jetzt auch nicht sehr traurig darüber, dass er jetzt nicht mehr für uns spielt, was trotzdem sportlich gesehen aus meiner Sicht ein großer Verlust ist. Thomas, wie siehst du es?
Ja, ich würde mir jetzt widersprechen, wenn ich jetzt andere Sachen sagen würde, als das, was jetzt du schon gesagt hast, dass der Verein jetzt alles richtig gemacht hat, dass er eben gewartet hat und geschaut hat, warum, wieso und weshalb waren die Gründe, warum man nicht zurückkommen konnte. Auch hier wieder gut gemacht. Die Wahrheit, also die volle Wahrheit, kommt natürlich wieder nicht ans Licht und das ist vielleicht auch ganz gut, dass das nicht alles ins Licht kommt. Was würde ich persönlich machen? Ganz ehrlich, der Spieler hat vor, ich weiß es nicht, von nicht einmal einem Jahr seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert. Er wird dafür fürstlich bezahlt. Man geht von 1 Million Euro aus, die er im Grundgehalt hat. Und dann gibt er ein Interview, in dem er sagt, ich habe keinen Bock mehr, da zurückzukommen. Beim FCA, da gefällt es mir nicht mehr und ich möchte in Libertadores irgendwas gewinnen. Und in Brasilien ist es eh viel schöner, weil da sind die Bikinihöschen kürzer und das Wetter ist immer schön. Und er ist näher bei seiner Familie. Ganz ehrlich, das hätte er sich dann vorher überlegen sollen, bevor er wahrscheinlich noch Handgeld noch dazu bekommen hat, also den Vertrag verlängert hat. Und ich würde ihn auf die Tribüne setzen, und zwar bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit. Und dann kann er nach Brasilien zurückkehren.
Boah, schauen wir mal. Also ehrlich gesagt, wäre es mir schon lieber, wenn wir ihn vorher für ein bisschen Geld loswerden, bevor wir ihm jetzt noch ein paar Jahre...
Nee, ganz ehrlich, da wäre ich jetzt mal so und würde einfach mal ein Exempel statuieren und würde sagen, pass auf, Junge, du hast hier gültigen Vertrag, du kannst hier bleiben, trainiere einzeln und wenn du dann 3 Jahre älter bist, dann kannst du immer nur nach Brasilien zurückgehen.
Ah, ich merke schon, du bist ihm echt böse. Ja. Nee, also das.
Du hast gerade eben noch gesagt, sportlich ist es eine Schwächung. Stimmt, aber ich habe gestern einen sensationell aufspielenden Chi auf seiner Position spielen sehen. Also selten den Chi so gut spielen sehen wie gestern.
Okay, ja gut, das merken wir uns. Wir wollen das Spiel ja doch noch ein bisschen genauer besprechen. Aber ich möchte noch eine Personalie dazwischen schieben. Jetzt lassen wir den Herrn Kajubi mal erstmal auf die Tribüne sitzen, wenn er es schafft, ein Straßenbahnticket zu lösen und zu uns zu fahren ins Stadion. Kleiner Seitenhieb an der Stelle sind wir gestartet. Es fällt ihm manchmal schwer.
Die Eintrittskarte ist ja schon Fahrticket.
Ja, aber weiß ich nicht, ob er nicht, dass er die dann vergisst, aber ist ja egal.
Christel, du hast einen Fehler. Die macht bei uns eine Kurve und fährt wieder zurück. Also er kann nicht mehr bis nach Ulm fahren.
Ach so. Ah ja, gut. Stimmt. Ja, aber die Straßenbob ist noch egal. Also, lasst uns über andere Menschen reden, die auch Gerüchten zufolge unkonventionelle Verkehrsmittel gerne wählen. Es war ja jetzt nicht genug damit, dass wir nicht wussten, was jetzt hier beim Herrn Kajubi los ist. Und der Herr Hinterhegger hatte auch Sachen am Laufen. Und dann war auch noch der Herr Baum, der Ärger mit dem DFB hatte, weil er über die Schiedsrichter geschimpft hat. Und es war gerade die schönste, nicht schöne Zeit beim FCA. Ich dachte, was ist denn da nur los? Alles völlig verrückt. Und dann dachte ich jetzt, jetzt hat sie es komplett verlassen. Und dann holen die den Jens Lehmann. Und ernsthaft, ich habe gedacht, die verarschen uns. Ich habe auf den Kalender geschaut und es war nicht der 1. April. So. Und seitdem, dann habe ich gesagt, okay, die meinen es ernst. Und seitdem rede ich mir ein, dass es eine gute Idee war. Und jetzt könnt ihr versuchen, mich weiter davon zu überzeugen, aber ich bin immer noch nicht überzeugt. Und das nach dem Spiel. Aber bitte, Stefan, bist du großer Lehmann-Fan jetzt geworden?
Also ich muss ja dazu sagen, ich habe als Dortmund-Fan angefangen.
Das habe ich jetzt gehört.
Und war seinerzeit schon Lehmann-Fan. Habe mich auch riesig gefreut, als er den Olli Kahn aus dem Tor verdrängt hat bei der
Nationalmannschaft. Hier wird gerade ein Platz in der Zirbelnuss frei. Ich nehme Bewerbungen entgegen.
Weil ich Olli Kahn eigentlich immer so noch unsympathischer fand.
Oder dann glaube ich gleich 2 Plätze frei.
Also ich bin jetzt die letzte, die Olli Kahn verteidigt, aber hallo?
Ich muss sagen, als Trainer hat er mich bisher noch nicht überzeugt.
Puh, okay, ich habe noch die Kurve gekriegt.
Wie soll er das auch?
Und ich hab's unter der Woche schon gemeint, das ist halt es stand diese Woche halt wirklich spitz auf Knopf und man hätte in anderen Vereinen bestimmt den Trainer rausgeschmissen und ich denke, das ist jetzt die Kompromisslösung, du merkst, das reicht nicht mehr ganz und du musst was ändern und du hast dich nochmal zurückerinnert, was hat der FCA das letzte Mal gemacht, als es so schlecht zur Mitte der Hinrunde lief und es aussah, als wenn uns nichts mehr retten konnte. Man hat irgendwas geändert und jemanden mit Dortmunder Vergangenheit
und großen Namen
mit großen Namen dazugeholt, um den Trainer ein bisschen aus der Schusslinie zu holen. Und das ist jetzt nicht die große Lösung, wie damals mit Stefan Reuter und Markus Weinzierl, aber es ist so, glaube ich, so die Kompromisslösung zwischen wir sehen, dass der Trainer es nicht packt, aber rausschmeißen wollen wir jetzt doch nicht. Also stellen wir ihm nochmal einen Co-Trainer dazu.
Aber das stimmt doch nicht so ganz, wenn man den Worten glauben darf, wie Baum das erzählt hat. Das kam doch nicht so vom Reuter, sondern der Baum hat sich doch mit ihm getroffen und haben festgestellt in einem langen gemeinsamen Interview, dass sie super gut zusammenpassen würden und dass es in den Gesprächen, dass sie festgestellt haben, dass sie die gleiche Philosophie haben und das
alles. Ja, dann sollte sie sich ein Zimmer nehmen, aber warum müssen sie den gleich verpflichten?
Und man muss noch weiter ausholen, weil ja sein eigentlicher Co-Trainer ja aufgehört hat, weil die ja beide Sportlehrer sind und der andere die Bundesliga dann doch zu groß geworden ist. Und keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein Faktor, warum es jetzt gerade nicht so gut läuft, dass das alleine für Manuel, gut, er hat jetzt zwar noch mehr Co-Trainer, aber vielleicht so jetzt für Manuel Baum nicht mehr zu stemmen war und vielleicht er auch von sich aus gesagt hat, dass er das braucht. Wenn das so ist, ist es vielleicht sogar noch viel besser.
Eigentlich. Ich denke auch, dass der Baum gesagt hat, pass auf, ich brauche da nochmal einen Co-Trainer. Und ich habe da jemanden, mit dem habe ich mich im Kaffeehaus getroffen und es ist super. Und wahrscheinlich hat dann der Reuter gedacht, wer könnte das sein, Kurt Kovac oder so, nochmal ein Torwarttrainer. Nein, es ist die große Lösung, es ist der Jens Lehmann. Wahrscheinlich war er da selber überrascht davon und dann fand er die Idee vielleicht ganz cool und hat sich gedacht, warum eigentlich nicht? Und bestens vernetzt nach England, wo die jungen Talente sind, ist er ja auch noch. Ja, dann machen wir doch die große Variante, nehmen wir doch Jens Lehmann. Also, und da er ja in München lebt, also am Starnberger See, und ist es ja auch die örtliche Nähe da. Also
ja, und eben auf dem ZK gibt es einen Hubschrauberlandeplatz.
Ja, das war übrigens auch das allererste, was ich gedacht habe. Wo landet Jens Lehmann, wenn er von Berg, ich glaube Berg heißt das Dorf, wo er wohnt, dann nach Augsburg fliegt?
Was man auch noch dazu sagen muss, man hat davor noch so, wo dann da dann berichtet wurde, hat sich das anscheinend schon über Wochen angebahnt.
Genau. Und
man hat ihn anscheinend auch, es gab dann mehrere Fotos mit Klaus Hoffmann,
ja,
mit Jens Lehmann im Stadion.
Ja.
Also es war auf jeden Fall keine Hoppla-Hopp-Aktion, sondern es hat sich angebahnt.
Genau, genau.
Es ist überlegter anscheinend, als es rüberkommt.
Genau, und das war nicht so, wir ziehen jetzt eine Wunderkerze und schauen, wer rauskommt, sondern ich glaube wirklich, dass es überlegt war und dass das schon Ende der Hinrunde wirklich ein Thema war, so im Dezember, dass man gesagt hat, ey, wir brauchen nochmal einen neuen Co-Trainer und den suchen wir jetzt mit Bedacht aus. Und da ist dann halt die Wahl nun mal auf Jens Lehmann gefallen.
Und man hat den Hubschrauberlandeplatz anscheinend erst fertigstellen müssen.
Gut, also ich merke schon, der Hubschrauber, der verfolgt uns. Freut mich. Also ich finde es aber auch gut, dass wir jetzt einfach die Baumwitze auch einfach mal sein lassen können und einfach ein bisschen mehr Potenzial noch haben, über uns selbst zu lachen.
Ja, aber die Frage ist sicherlich da, also kommen jetzt nochmal auf die nächsten 4 Spiele zu sprechen, ist es dann schon ein Vorgriff auf eventuell eine Trainerentlassung? Also würde ein neuer Trainer dann wirklich Jens Lehmann heißen oder dann vielleicht doch XY?
Also bevor du jetzt versuchst, hier unseren Trainer rauszuschmeißen, den wir jetzt aus meiner Sicht mühsam gehalten haben und ich habe das auch getwittert, ich habe an dem Tag, als Kajubi freigestellt wurde und Lehmann verkündet, mir nur gedacht, Mensch, der Reuter, der fährt jetzt heim, macht sich ein Bier auf und denkt sich, yes, 2 Baustellen direkt mal zugemacht, Kajubi ist raus und den Lehmann und die Trainerdiskussion habe ich damit auch abgehakt. Jetzt habe ich den Augsburgern einen großen Namen hingesetzt, da können sie sich jetzt erstmal dran abarbeiten. Jetzt habe ich immer Ruhe, Prost. So habe ich mir das vorgestellt.
Man darf nicht vergessen, dass wir einen wahnsinnig prominenten Namen auf unserem Managerposten haben. Der Mann ist immerhin Weltmeister.
Unser Weltmeister.
Ja. Also wir machen uns einmal relativ klein, der kleine FCA mit dem Reuter. Aber er reut als Weltmeister.
Also, ja, aber er ist aber auch nicht sehr groß. Also Weltmeister, aber nicht sehr groß.
Das nicht, aber war einer der ersten, die Italien gespielt hat.
Ja, aber Lothar Matthäus ist auch Weltmeister und ich möchte ihn jetzt auch nicht als Co-Trainer haben. Und auch nicht als Trainer an der Stelle möchte ich das mal unterstreichen. Bevor wir hier noch weiter mit, der ist Weltmeister, dem widerspricht man nichts, kommen. Also das allein qualifiziert ihn ja jetzt nicht. Aber du hast natürlich recht. Wir sollten dem Herrn Reuter einfach ein bisschen mehr vertrauen. Das haben wir an anderen Stellen auch schon gesagt. Aber dann lasst uns doch jetzt, genau, bevor wir noch weiter um dieses Spiel rumtanzen, wie um so ein heißes Eisen. Also, die letzte These, und das hat man einem ja jetzt dann total um die Ohren gehauen, wenn wir gerade schon bei Jens Lehmann sind. Es ist der Lehmann-Effekt, dass wir plötzlich gewonnen haben. Jens Lehmann hat dafür gesorgt, dass der Fußballgott uns 2 Elfmeter geschenkt und am Ende noch ein wunderschön rausgespieltes Tor auch noch reingefallen ist. Und dass trotz einer Mainzer Chance in der letzten Minute nicht der FCA-Effekt eingetreten ist, nämlich das Spiel in der Nachspielzeit noch zu verlieren. Und das ist alles Jens Lehmanns Schuld zu verdanken. Unterschreibt ihr das so, dann können wir jetzt hier aufhören, oder stimmt ihr mir zu, dass dem nicht so ist? Stefan, du lachst so schön. Was ist los? Ist es der Jens gewesen?
Also, ich hab's ja gepostet, also auf jeden Fall hat man da trainiert, dass die Mainzer angeschossen werden, die Hände, und war auf jeden Fall sehr gut von Jens Lehmann, das zu trainieren, und bester Mann.
Sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal kurz diese Elfmeter. Also, der erste Elfmeter. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Handelfmeter werden gegeben, wenn der Ball vom Körper an die Hand springt? Und ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Ich habe die Szene tatsächlich nicht gesehen. Ich habe dann später nachgelesen, wie das gelaufen ist. Und habe mir dann gedacht so, okay. Und jetzt, kurz vor der Sendung, habe ich es endlich geschafft, die Szene mir anzuschauen. Und bis ich sie gesehen habe, habe ich gesagt, ja, da haben wir ja mega Glück gehabt. Und ich glaube immer noch, dass wir Glück gehabt haben. Ich glaube aber auch, dass du diesen Elfmeter auf diesen Handelfmeter geben kannst und dass es korrekt ist, dass der Videoassistent da nicht widersprochen hat, weil es ist für mich kein Fehler, diesen Handelfmeter zu geben, selbst wenn der Ball vom Körper an die Hand springt. Weil wer reinspringt wie ein Hampelmann im Strafraum und der hat beide Hände so weit ausgestreckt, sorry, das ist nicht eine Handhaltung, die du im Strafraum einnimmst. Sorry.
Also beim ersten Elfmeter, ich sitze ja auf P, oder R, ich weiß gar nicht ganz genau. Also ziemlich weit weg. Also auf jeden Fall beim ersten Elfmeter habe ich sofort Hand geschrien. Die Anke Grömer hinter mir, die sagt, was ist denn jetzt los? Dann sage ich, ganz, ganz, ganz klares Hand. Und so war es ja dann auch. Beim zweiten Mal muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich von meiner Position aus nicht entdecken können, dass da wirklich ein Hand drin war.
Ja, da haben sie ja auch tatsächlich den Keller in Köln gebraucht beim zweiten.
Ja, aber ich fand sensationell, die Zuschauer auf der gegenüber von M, also auf Z, sensationell, da ist so eine kleine Gruppe gewesen, einmal links am Tor und einmal rechts am Tor, also jedes Mal dort, wo eben der Elfmeter dann entstanden ist, die alle aufgesprungen sind und sofort geschrien haben, das war Hand. Und zumindest den Schiedsrichter damit natürlich auch ein bisschen richtig in Bedrängnis gebracht haben. Und das war klasse, also es war super. Und die müssen es wirklich extrem gut gesehen haben, weil die stehen ja nun mal wirklich nur ein paar Meter davon weg.
Ja. Also ich meine, dass der Ball an die Hand geht, ist ja unstrittig. Die Frage ist, ist es strafbar oder nicht? Und Stefan, hast du es dir angeschaut nochmal, die Wiederholungen?
Ja.
Wie beurteilst du es?
Da sehe ich, dass es Hand war, weil ich hatte im Stadion meine Brille nicht auf.
Ja gut, das war aber auch, das war ja auf der anderen Seite.
Und dann meinem Hintermann gesagt, der Bus umgedreht, der, also ich habe es genau gesehen, es war auf jeden Fall Hand und mindestens drei rote Karten. Und ja, also so in den Wiederholungen und Zusammenfassungen, wie ich es gesehen habe, war es halt Hand und war halt unnatürliche Handbewegung, das ist das Wichtige dabei auch noch. Weil die beide Male die Hand so weit oben hatten,
ja.
Dass es dann eben, dass eben der Unterschied ist, nicht ob der Ball vom Körper wegspringt, sondern wo die Hand ist. Wenn die Hand sehr nah am Körper dran ist, dann ist es tendenziell natürliche Handbewegung. Und das ist halt zu unnatürlich. Beim ersten Mal bringt sie mehr, beim zweiten Mal ist es halt äußerst dämlich. Und ja, natürlich haben wir da Glück, aber wir haben jetzt halt auch ordentlich viel Pech gehabt in der Runde, ja. In der gesamten Saison, und deswegen irgendwann gleicht es mal aus, und wenn wir drinbleiben, hat es auf jeden Fall ausgeglichen.
Absolut, absolut. Nee, also weil ich heute, glaube ich, im Rasenfunk eben gehört habe, dass es eben nicht eindeutig klarer Elfer ist, ne? Vor allem weil es sind ja immer diese verschiedenen Kriterien, an denen dann eben Strafbarkeit des Handspiels abgeklappert wird dann bei den Schiedsrichtern. Und ein Kriterium, das nicht unbedingt für ein strafbares Handspiel spricht, ist ja eben, wenn er angeschossen wird und dann auch noch der Ball vom Körper an die Hand geht, was ja in dem Fall beides passiert ist, dann ist es jetzt nicht selbstverständlich, dass er den Elfmeter gibt, aber tatsächlich wenn du dir die Wiederholung anschaust, also es ist absolut gerechtfertigt, ihn zu geben. Mhm. Und ja, ein bisschen Glück war schon auch dabei.
Aber wenn wir jetzt nochmal bei den Elfmetern sind und somit auch nochmal bei dem Main-Spiel, da fällt mir noch was ein, was ich schon noch gerne mal zur Diskussion stellen würde wollen. Ich fand die Auswechslung von Finn Bogason da in der, keine Ahnung, 70. Minute runterzuholen und durch Córdoba zu ersetzen, einen sehr, sehr großen Fehler von Baum, weil der Finn Bogason, der war so heiß und so scharf auf sein viertes Tor, so ein Vierer, wie nennt man das dann, Quadrat X-Bus oder so ähnlich, in der Bundesliga zu schießen, das wollte der unbedingt machen. Der war so scharf auf sein viertes Tor und dann nimmt er den in der 70. Minute da runter. Das hätte er auch in der 86. machen können, wo dann alle aufgestanden wären und den Standing Ovations gegeben hätten, wenn er sein viertes Tor gemacht hat. Und dann bringt er den Córdoba, der dann da so freistehend am Tor vorbeischießt, wo er das 4-0 machen muss. Und da wäre,
ja, der war aber schon eng.
Da wäre normalerweise Finn Bogason gestanden und der hätte ihn reingemacht. Und deswegen, ich persönlich hätte Gregoritsch rausgetan und hätte dann den Córdoba gebracht, wenn er dem unbedingt Spielpraxis geben muss. Aber den Finn Bogason hätte ich nicht rausgenommen.
Liebe Zuhörer, das ist jetzt nicht der Lehmann-Effekt, das ist der Bayern-Effekt. Wir sind recht nah bei Bayern. Uns hat der FCA nach 10 Spielen 3-0 gewonnen und der Tom ist beleidigt, dass es kein 4-0 war. Das, meine Lieben. Also nein, ganz sagen, ehrlich, wenn der Finn Bogason so heiß drauf ist, 4 Tore zu machen, dann darf er das gern gegen Kiel oder gegen Bremen machen.
Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Bei dem verletzungsanfälligen Spieler ist mir wichtig, dass der gegen Kiel und vor allem dann gegen Bremen trifft und sich nicht verletzt für ein viertes Tor, das uns nicht wirklich weiterhilft, weil Tordifferenz passt aktuell sowieso bei uns.
Ja, also ich meine, tatsächlich kann man jetzt drüber streiten, wie mutig das war, weil tatsächlich, ich meine, der hat den, wann hat er denn ausgewechselt? Moment, ich guck gerade nochmal. 76. Herr Baum, haben Sie unsere Statistik nicht gelesen? Nach der 80. verlieren wir unsere Spieler und Sie nehmen den Finn Bogason runter. Hätte ich das Spiel live gesehen, ich bin ja froh, dass ich es nicht gesehen habe. Ich hätte tatsächlich jetzt, wo du sagst, Tom, ich wäre sicher gewesen, dass wir dieses Spiel noch verlieren, hätte ich diesen Wechsel und den zu dem Zeitpunkt gesehen. Ganz ehrlich, das war tatsächlich sehr mutig, Herr Baum. In jedem anderen Spiel hätten wir da noch 3 reingekriegt. Mindestens. Das hat der Schiedsrichter auch gewusst, deswegen hat er pünktlich abgepfiffen. Aber gut. Nochmal aufs Sportliche. Ich möchte das dritte Tor aber trotzdem noch loben, weil das war wirklich schön. Also ja. Die 2 Elfmeter, die waren glücklich und die waren wahnsinnig wichtig. Dazu kommt natürlich, dass die Mainzer spätestens am zweiten Elfmeter gar nicht mehr wussten, was sie tun sollen. Aber dieses dritte Tor.
Das war das Schönste in der ganzen Saison in unserem WWK-Arena.
Ich glaube, ich werde mir das jetzt jeden Tag nach dem Aufstehen anschauen, weil es wirklich, also ich habe es jetzt vorhin in der Vorbereitung, ich habe es mir jetzt noch, also immer wieder die Wiederholung, das ist der FC Augsburg. Dass ich sowas noch erleben darf, das ist fast so schön, wie das, als damals Carlsen Bracker eingewechselt wurde, als er nach einer halben Ewigkeit Abstinenz mal wieder Erstliga spielen durfte. Also, wunderschöner Moment.
Ist halt auch ein Zeichen, dass es halt auch sehr viel Psychologie ist. Ja. Dass halt sehr viel Anspannung war und jetzt hast du endlich das, was die Christel uns immer mit über den Fußballgott immer gebracht hat, diese Elfmeter gebraucht, um dann jetzt so frei aufspielen zu können. Und hoffentlich gibt es jetzt Auftrieb für die nächsten Spiele gegen Kiel und Bremen, dass das jetzt nicht bloß ein Sieg war und dann wieder abpatzt, sondern gut, Kiel ist jetzt zwar nicht so wichtig, aber witzig wäre es halt schon, wenn du jetzt noch ein bisschen weiterkommst und vielleicht dann doch irgendwann die Klasse hältst und vielleicht, mit ein bisschen Glück nach Berlin fährst.
Über Berlin nach Paris, vergiss es nicht.
Du sprichst genau das an, was ich eigentlich auch noch fragen wollte, ist, wie ernst nehmen wir dieses Kiel-Spiel?
Also ich finde, dadurch, dass Kiel und Bremen beide auswärts sind und so dabei nah beieinander, wäre es falsch, den Holger Fach zu machen.
Es ist immer falsch, den Holger Fach zu machen.
Und da jetzt abzuschenken. paar Spiele, zum Beispiel Oxford würde ich bringen, weil das das perfekte Spiel ist, um für ihn reinzukommen. 120% zu gehen ist natürlich auch wieder falsch, aber ich denke, es ist gut für den Rhythmus, und die Spieler mögen es auch lieber, wenn sie unter der Woche spielen, statt zu trainieren, und die sind eh alle oben, was sollen sie sonst machen als spielen, und du fährst dann am Sonntag dann nach Bremen und bleibst wahrscheinlich die ganze Woche oben als Mannschaft, dann macht es doch viel mehr Sinn, da als mit einer halbwegs guten Mannschaft gegen Kiel zu spielen und zu hoffen, dass da nochmal mehr der Knoten platzt, weil wenn du jetzt gegen Kiel in der regulären Spielzeit gewinnst, gibt es, glaube ich, noch mehr Auftrieb für die Mannschaft, und das ist eigentlich jetzt das Wichtigste gerade.
Ja, also ich glaube auch, es wird sehr, sehr viel ausmachen, wie dieses Spiel, also jetzt mal angenommen, wir verlieren es. Es wird sehr, sehr viel ausmachen, wie wir es verlieren. Ja, also wenn's wieder plötzlich irgendwie in der Nachspielzeit noch der Siegtreffer für die anderen ist, dann wird's wehtun. Und dann könnte es eben den ganzen Drive wieder rausnehmen. Wenn du es irgendwie locker runterspielen kannst und 1-0 irgendwie weiterkommst und nicht so glänzt wie jetzt im letzten Spiel, ist auch fein. Also, ja.
Also ich bin ja am Samstag fremdgegangen. Ich war ja beim FC Heidenheim. Und die haben ja unter der Woche gegen Kiel gespielt. Und die haben natürlich gewusst, dass sie aus Augsburg kommen. Und die haben gesagt, ihr werdet es da oben richtig, richtig schwer haben. Und der Meinung bin ich auch, ich glaube, das wird ein richtig, richtig schweres Spiel werden. Und da bin ich mir noch nicht so überzeugt davon, dass wir da weiterkommen. Aber ich glaube, dass sich jetzt Spieler, die jetzt gerade momentan die letzten zwei Spiele oder auch den letzten Spiel jetzt mal außen vor gefunden haben, dass es für die eine Möglichkeit ist, sich da auch wieder gut zu präsentieren. Also ich sage jetzt einfach mal auf Philipp Max, Entschuldigung. ja, ich bin ja ältere Generation. Da denkt man zuvor an Max immer, Martin Max, aber egal. Ich glaube, dass der da auch wieder spielen darf und vielleicht auch mal wieder zeigen kann, okay, er war überspielt, der Kopf war vielleicht irgendwo anders. Vielleicht kann er da auch wieder zeigen, dass er vielleicht doch noch der alte Max ist, an dem wir kennen. Ja. Auch ein Richter kann dort spielen. Vielleicht auch der eine oder andere Innenverteidiger, Carsten Bracker, oder vielleicht kommt auch mal wieder ein Janko zum Einsatz. Staffelite sowieso, im Tor vielleicht der Lute, wer weiß, oder vielleicht macht der Kobel auch Spielpraxistraining.
Ja.
Wir müssen schauen, aber ich glaube schon, dass einige Spieler zum Einsatz kommen, die wir jetzt vielleicht gegen Bremen dann so nicht wieder in der ersten Mannschaft sehen.
Also ich denke, es wäre wichtig, dass Kobel Spielpraxis kriegt, dass Oxford Spielpraxis kriegt, und da wäre dann schon brauchbar, wenn er mit anderen Spielern, mit denen er am Sonntag dann spielen könnte, auch zusammenspielt. Deswegen macht es keinen Sinn, da die Inge da reinzuschmeißen, sondern lieber Danso oder Covelo.
Ja, wir werden es sehen. Wir sind gespannt. Mittwoch ist es soweit. Bis dahin habt ihr hoffentlich hier diese ganze Zirbelnuss fleißig durchgehört. Oder ihr sitzt jetzt weinend bei diesen Worten und sagt, ja, Mai, aber dann so rausgeflogen, und dann ist die ganze Stimmung wieder beim Teufel. Ich halte es ja jetzt damit, dass ich sage, ab jetzt werde ich vor jedem Spiel mir das Schwärzeste ausmalen, denn das hat jetzt eben beim letzten Spiel offensichtlich geholfen. Ich war ja ganz sicher, dass wir da sang- und klanglos verlieren gegen Mainz, und mit der Einstellung gehe ich aber jetzt in jedes Spiel, denn es hat offensichtlich geholfen. Außerdem werde ich selbstverständlich wieder nach Mittelfranken fahren, um von dort wieder zurückzufahren, denn an mir soll es jetzt nicht liegen.
Gut.
Gut, an dieser Stelle würde ich dann sagen, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gesprochen über den FCA, mhm, und habt auch den Eindruck, dass wir ein ganz gutes Stimmungsbild abgegeben haben für alle, die jetzt letzte Woche sehnsüchtig auf eine Zirbelnuss gewartet haben. Hier ist sie gewesen. Ich denke, sie war jetzt ausreichend lang. Stefan, wer trotzdem mehr wissen will von dir, wie erreicht er dich?
Auf Twitter unter @obster.
Tom, wer von dir mehr wissen will? macht
das nicht? Twitter bin ich gar nicht mehr. Ich hänge mal in letzter Zeit ein bisschen bei Instagram rum. Major Tom, AUX77. Okay. Und ja, darf ich nur ganz kurz vielleicht einen Frambo grüßen und ich wünsche ihm ganz dicke gute Besserung.
Ja, das dürfen wir auf jeden Fall. Frambo, hoffentlich hörst du uns zu und wir freuen uns, wenn du dann wieder da bist. Was leider lange dauern wird, aber wir freuen uns drauf. Gute Besserung auch von mir. Ja, mich erreicht er unter @ristaldo1907, wenn ihr mich direkt erreichen wollt. Ansonsten gibt's die Zirbelnuss bei Twitter unter @mspzirbelnuss und natürlich auch unsere Facebook-Seite unter auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk. Und wenn ihr uns ganz besonders lieb habt und das auch kundtun wollt, dann macht das unbedingt bei iTunes mit 5 Sternen. Das wäre ganz, ganz großartig. Und jetzt sind wir aber durch hier. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuhören. Rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Und wir sind wieder da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.